Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neunbar Podcast. Diese Folge ist eine sogenannte Crossover-Folge mit der lieben Anna vom Kaffeesahne Podcast. Wir haben diese Folge, in der es ganz konkret um mich und mein Coffee Life geht, bei der Anna begonnen. Also springt mal rüber in den Kaffeesahne Podcast und hört euch einmal Teil 1 der Folge an. In Teil 2 der Folge, die eben hier bei mir im Podcast abläuft, geht es ganz konkret um das Thema Specialty Coffee Shops versus Gastronomie, was die beiden Parteien voneinander lernen können. Viel Spaß bei dieser sehr inspirierenden und lustigen und irgendwie auch sehr kritischen Folge. Und schaut mal, ob ihr euch nicht was von der anderen Seite abschneiden könnt. Viel Spaß dabei!
Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst.
Hallo Anna, schön, dass du hier bist, hier bei mir im Neunbar Podcast.
Hallo Kathi, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch total. Wir haben nämlich ein super spannendes Thema mitgebracht. Mehr dazu gleich. Tu mir kurz einen Gefallen, Anna, bevor wir loslegen. Stell dich mal kurz meinen Hörern vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, was treibt dich so an?
Okay, ich versuche es ganz kurz zu machen. Hallo, Neunbar Podcast-HörerInnen. Also ich bin Anna und ich habe selbst auch einen kleinen Kaffee-Podcast, und zwar den Kaffeesahne-Podcast, in dem ich mich mit Kaffeemenschen treffe und über Kaffee und alles drumherum rede. Und ich selbst habe so einen System-Gastro-Hintergrund, mache seit über 10 Jahren Kaffee, hauptsächlich so im hauptsächlich an der Kaffeebar. Und bin dann aber von der Systemgastro in die Specialty-Szene gerutscht und da jetzt so seit 3-4 Jahren aktiv, habe auch schon in der Rösterei gearbeitet, im Café und so weiter. Und seit 2 Jahren bin ich selbstständig als Barista, Trainerin, Event-Barista und so weiter. Das sollte im letzten Jahr so richtig losgehen, und dann wisst ihr ja alle, was nicht losgegangen ist.
Not.
Witzigerweise hat sich aber durch die durch Corona im letzten Jahr einiges sehr positiv entwickelt, und ich bin von meinem eigenen kleinen Kaffee-Online-Shop jetzt plötzlich Kaffee-Rösterin zusammen mit einer Freundin und Kollegin. Und super, da sind cool. Wir jetzt, ja, es ist mega cool auch, wie sich das gefügt hat, dass wir da zusammengefunden haben und aus unserem Problem ja einfach ein richtig cooles Start ja für unser gemeinsames Unternehmen gemacht haben. So. Und deswegen, ich bin die Anna in Giovanna Café und wir rösten zusammen direkt importierten Kaffee aus Ecuador. Und da kommt sicherlich auch noch der ein oder andere sehr interessante Kaffee mit dazu. Und mein Ding mit Kaffee ist, Kaffee bedeutet für mich voll Community, Netzwerk, Austausch. Und seitdem ich diesen Podcast seit 2 Jahren mache, habe ich so viel dazugelernt, so viele Leute kennengelernt. Und Leute, vernetzt euch. Und deswegen bin ich jetzt hier, um auch mit dir einmal mich ein bisschen über Kaffee auszutauschen.
Wer das noch nicht gehört hat, Anna und ich haben ja sowas ganz Abgefahrenes gemacht. Voll cool, Anna, dass du uns auf die Idee gebracht hast. Und zwar haben wir, ich weiß gar nicht, wie nennt man das dann offiziell, was wir hier treiben?
Ich glaube, das ist
Tausch-Podcast?
Crossover-Podcast.
Crossover, stimmt. Das ist jetzt ja alles auf Englisch. Freunde, das heißt Crossover, heißt, wir haben bei Anna im Podcast angefangen zu quatschen und quatschen bei mir jetzt hier zu Ende. Im ersten Teil sozusagen, bei der ersten Hälfte im Kaffeesahne-Podcast, ich verlinke euch dann auch nachher noch die Shownotes dazu, springt gerne rüber und hört euch das mal noch an, hat die Anna mich ein bisschen ausgequetscht über mein Life. Ist ein sehr persönlicher Podcast geworden. Viele wissen ja vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel über mich, was ich so mache und so weiter. Und da hat die Anna ein ganz, ganz tolles Interview
mit mir geführt. Und wir haben ganz viel über meine Welt gesprochen, wie das so bei uns abläuft, hier auch im Unternehmen und überhaupt und wie ich so zum Kaffee gekommen bin. Also springt auf jeden Fall mal zu Anna rüber und hört euch mal Teil 1 der Folge an. Ich kann euch auch sehr ans Herzen legen, eine ganz tolle Folge von Anna, die hat mich sehr begeistert, über entkoffinierten Kaffee. Kurzer Spoiler-Alarm, weil die ist wirklich, wirklich super geworden. So alle die, die da draußen entkoffinierten Kaffee haben oder auch nicht haben, hört euch das an. Das ist ganz, ganz wertvoll auch für die Gastronomie. Kann ich euch nur als Tipp noch mitgeben.
Ach cool, ja, danke für die Empfehlung. Das ist eine der wenigen Folgen, in denen es halt so richtig um Kaffeewissen und so auch geht. Und ja, ja, da bin ich auch, die mag ich auch sehr gerne, weil da habe ich eine sehr gute.
Echt mega.
Expertin auch am Start und ja, danke, hört rein.
echt eine coole Folge. Und ja, diese Folge, die möchten wir auch nutzen tatsächlich, um unser beider Wissen auch ein bisschen zu verquicken, sage ich jetzt einfach mal. Und um was geht es ganz konkret in dieser Folge? Anna und ich sprechen darüber, was Gastro und Specialty Coffee, Coffee Shops, wie man es nennen möchte, voneinander lernen können. Denn ich glaube, Anna und ich unbewusst vermitteln wir auch so ein bisschen die beiden Seiten. Ne? Also ich meine, ich bin so ein totales Gastro-Kind. Anna kommt auch aus der System-Gastro und geht aber so ein bisschen mehr in die Specialty-Coffee-Richtung, aber auch nicht mehr so richtig. Ne? Kannst ja auch gerne nochmal was dazu erzählen. Und ich glaube, du kennst auch beide Seiten so ziemlich gut. Ich kenne vor allem die Gastro-Seite ziemlich gut, trinke aber gerne auch Specialty-Coffee. Und ich glaube, dass beide Seiten was ganz, ganz Tolles an sich haben und aber auch ganz klare Schwachstellen. Und die möchten wir heute mal so ein bisschen erörtern, bequatschen und gegenüberstellen. Und ja, vielleicht könnt ihr euch da draußen eine Scheibe abschneiden an der jeweiligen anderen Seite.
Yes.
Wollen wir einfach mal loslegen, Anna, zum Thema Specialty Coffee bzw. Coffee Shops. Was begeistert dich denn da am allermeisten?
Ja, also Specialty Coffee hat halt für mich insofern eine Relevanz, dass es Kaffee und den Handel und alles, was dahinter steckt, versucht, nachhaltiger zu machen. Und das halt nicht nur als Marketingstrategie nutzt, so wie halt einige oder sehr viele große Unternehmen, die es halt, die auf den Zug mit aufspringen, sondern dass es wirklich die Grundidee von Specialty Coffee ist, nachhaltig gehandelten, gut schmeckenden Kaffee auf den Markt zu bringen. Und schön ist daran, dass Cafés, in denen es Specialty Coffee gibt, dass die auch einen persönlichen Bezug meistens zu dem Kaffee haben, den sie ausschenken und sich wirklich auch mit dem Produkt Kaffee beschäftigen. Was ja witzigerweise die wenigsten Cafés wirklich machen. Also die meisten Cafés oder Gastronomien, die Kaffee im Namen haben, da spielt Kaffee die allerkleinste Rolle. Und da finde ich, hat Specialty Coffee und kleine Röstereien so eine mega coole Möglichkeit, das so ein bisschen zu verändern.
Ja.
Ja.
Total.
Das ist, glaube ich, so meine Seite.
Finde ich auch. Also das ist auch wirklich der Teil, den ich total wichtig und spannend finde. Also ich plane ja auch für die Gastronomen eine Nachhaltigkeitswoche zum Thema Kaffee, weil ich auch festgestellt habe, wie schwer es ist, sich in dem Bereich auszukennen. Mein Gastronom, deren Hauptthema ist ja nicht Kaffee. Ja, das ist ein Bestandteil in ihrem Mikrokosmos, sagen wir es mal so. Und das erfahre ich leider auch immer wieder, wenn Gastronomen hier bei mir zum Termin sind und sagen, naja, Kaffee, der muss gut sein, aber das ist für mich nur ein Nebenprodukt. Das ist nicht bei jedem so, aber das ist bei einigen so. Und für mich ist es dann oft mal ganz traurig, weil ich dann auch feststelle, nicht nur, dass das so ist und Kaffee halt, ich meine, kurzer Funfact, Kaffee ist das meistgetrunkenste Getränk in Deutschland. Mhm. Also ich glaube nicht, dass irgendein Gastronom sagen kann, Kaffee ist für mich nicht relevant oder nicht wichtig. Ne, weil sonst würden es nicht so viele Deutsche trinken, wenn es nicht wichtig wäre. Klar, je nach Konzept kann das mal mehr oder weniger, sag ich mal, ein Thema sein. Aber dennoch, glaube ich, ist Kaffee ein sehr wichtiges Getränk. Und deswegen finde ich es besonders schade, dass es auch vielen Leuten sehr, sehr schwer gemacht wird, zu verstehen, was ist jetzt eigentlich wirklich nachhaltiger Kaffee? Was heißt das eigentlich, nachhaltiger Kaffee? Wann ist denn Kaffee eigentlich nicht nachhaltig? Und da geht es ja nicht nur bei den Siegeln los, dass irgendwann ja keiner mehr durchblickt. Was ist eigentlich Fairtrade jetzt im Kakaobereich? Was ist eigentlich UTZ? Dann haben wir noch Bio, dann haben wir noch 5 andere Labels wahrscheinlich, Rainforest Alliance und so weiter und so fort. Dann kommen wir zu Geschichten wie Direct Trade, das ist ja im Specialty-Coffee-Bereich. Kannst du dir auch vielleicht gerne noch was dazu erzählen, weil du ja auch deine Bindung zu hast jetzt.
Mhm.
Das sind einfach so viele Möglichkeiten, die Gastronomen sozusagen wählen können oder auch nicht. Aber keiner weiß eigentlich so wirklich, was dahinter steckt und ist das jetzt wirklich fairer, ne? Und dann kommen ja auch immer so Skandale raus wie, ja, Bio-Kaffee ist eigentlich gar nicht nachhaltiger, weil die Siegel sind so teuer, dass sie sich keiner leisten kann. Und es gibt eigentlich viel mehr Bauern, die kein Bio-Label haben, aber trotzdem Bio machen und solche Geschichten. Und das finde ich echt schade, dass es so schwer ist, sich da wirklich eine Meinung zu bilden und da auch darauf zu vertrauen, dass das funktioniert, so wie das erklärt wird.
Ja, also und ich glaube, das ist halt sowohl bei den Großröstereien als auch bei manchen kleinen Röstereien total schwierig. Also weil, klar, also es gibt halt Siegel wie Fairtrade, Bio, Rainforest Alliance und wie sie alle heißen, da ja. Haben die meisten Verbraucher, haben ja quasi wirklich so ein zertifiziertes Siegel, von dem sie denken, dass sie sich darauf verlassen können. Und genau. Was ja eigentlich eine geile Sache ist, weil viele Leute wollen sich ja auch gar nicht damit beschäftigen. Und ich kann das auch voll nachvollziehen. Wenn das nicht mein Hauptprodukt ist, dann möchte ich einfach, dass da irgendwie ein Sticker drauf ist, der mir sagt, alles klar, damit bin ich safe, genau. Und dann nehme ich das. Und wenn dann aber so viele um die Ecke kommen und sagen, ja, aber hier Fair Trade ist nicht unbedingt Fair Trade, dann haben die, das ist ja total kompliziert. Und wie du halt auch sagst, dass zum Beispiel ein Bio-Siegel für Kaffeebauern, die es sowieso oft schon nicht leicht haben, weil sie zu wenig verdienen, noch draufzahlen, damit sie halt dieses Bio-Siegel haben, weil hier in Europa wollen halt alle, dass es biozertifizierter Kaffee ist.
Genau.
Und so weiter. Und dann hast du aber halt auch die andere Seite von den kleinen oder mittelständischen Röstereien, die halt überall Direct Trade draufschreiben, was aber nicht geschützt ist und alles bedeuten kann und in vielen Fällen auch einfach heißt, ja, also Direct Trade, wir haben ein Foto von dem Farmer gesehen oder wir wissen, wie der Farmer heißt oder so. Und eine Mitarbeiterin von uns, die war auch schon mal auf der Farm, die hat ein Foto mit dem Farmer gemacht. Das ist halt nicht direkt gehandelter Kaffee. Und das ist total schwierig, da irgendwie einen
Durchblick zu bekommen.
Ja, total. Also ich habe zum Beispiel auch hier bei mir in der Nachbarschaft hier in Köln-Kalk, da ist eine Rösterei, die sind alt eingesessen. Das ist so ein wirklich sehr altes Ehepaar und die sind da seit Jahren und rösten ihren Kaffee. Und ganz viele sagen immer, ja, Anna, willst du die nicht auch mal irgendwie supporten? Weil die sind doch bei dir um die Ecke. Das wäre doch total schön, wenn du denen auch mal irgendwie ein kleines Shoutout geben würdest. Aber die zum Beispiel sagen gar nicht, wo der Kaffee herkommt. Also da habe ich schon öfter nachgefragt und das ist dann halt auch wieder so ein, ja okay, das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen und vielleicht wäre es cool, die zu unterstützen, aber ich weiß gar nicht, ob das cool ist, die zu unterstützen, weil nur weil die klein sind, heißt das halt nicht, dass die gute Arbeit machen.
Genau.
Und das ist super, super kompliziert und es ist, wie du sagst, es ist schwierig da zu wissen, wo man anfangen soll. Ich glaube aber, dass es für Gastronomen schon mal ein guter Schritt ist, sich einfach regional umzuschauen, so wie es grundsätzlich immer ein gutes Ding ist, mit kleineren, vertrauenswürdigeren Unternehmen zusammenzuarbeiten, als mit Großkonzernen, die halt diese kleinen Gastronomen auch nicht unbedingt brauchen. Also ich glaube, so das Haupt. Das Grundkonzept, was irgendwie stattfinden sollte, ist, die Kleinen sollten mit den Kleinen zusammenarbeiten. Und die Großen sollten sich überlegen, ob sie vielleicht auch eher kleine Unternehmen reinnehmen, um mit denen zusammenzuarbeiten.
Genau, wo es halt geht, ne? Also wo das halt funktioniert. Also ich liebe absolut lokal gerösteten Kaffee. Ich habe da auch echt ein paar Favorites, wo ich sage, boah, ich liebe deren Kaffee und ich kaufe den auch immer, wenn ich kann, wenn ich in der Nähe bin, dann nehme ich den mit. Leider haben wir auch einfach festgestellt, da kommt dann wieder die Gastrowelt durch, dass das halt leider nicht immer so funktioniert. Also wir haben dann auch echt Partner gehabt im kleinen Kaffeebereich. Wir arbeiten auch viel mit großen Ketten, ne? Die brauchen halt dann dementsprechend auch einen Support, die brauchen eine gleichbleibende Qualität, die brauchen eine regelmäßige Belieferung. Und dann kann ich halt nicht sagen, als Gastronom, der halt irgendwie mehrere Tonnen im Jahr macht an Kaffee, ich kann das hinnehmen sozusagen, wenn an 8 meiner 50 Standorte halt jetzt kein Kaffee mehr gibt, weil halt irgendeine Bohne sozusagen nicht verfügbar war. Weißt du, wie ich meine? Und das ist dann oft so das Problem. Oder es kommen Qualitätsschwankungen rein, weil das Produkt nicht beziehbar ist oder weil das Produkt irgendwie eine andere Qualität hat und der Röstmeister das halt nicht im Kreuz hatte, das auszugleichen, weil es vielleicht ein Single Origin war oder, oder. Und das heißt nicht für mich, dass kleine Röster für die Gastronomie nicht geeignet sind. Ganz und gar nicht. Aber es ist auch da wieder tatsächlich schwierig herauszufinden, wer hat das im Kreuz und wer nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, die Gastro hat andere Anforderungen, als jetzt zum Beispiel für den Handel zu rösten, ne? Also, die brauchen dann Tassen und dann rufen die bei dir an und dann wollen die wissen, wie das Nachstellen geht und die wollen, dass du da vorbeifährst und so weiter.
Ja, und hier nochmal eine Barista-Schulung und dann machen wir einen neuen Laden auf, da brauchen wir dann auch nochmal eine Teamschulung und dann brauchen wir das nochmal.
Oder eine Finanzierung, das ist auch immer ein Thema, warum wir oft nicht mit kleinen Kaffeeröstern zusammenkommen. Eine Kaffeemaschine ist in einem Gastronomiekonzept neben dem Ladenbau einer der allerteuersten Dinge, muss man wirklich sagen. Und viele finanzieren halt dann über den Kaffeeröster sozusagen, also über die größeren Kaffeeröster ihren Kaffee, ihre Maschine. Und das können die Kleinen halt meistens nicht, weil die das halt finanziell nicht leisten können, was ich total verstehen kann. Und dann ist es halt immer schwierig, weil wir dann halt einfach hängen bleiben. Ne? Ich würde dann gerne sagen, du, schau dir doch mal noch den an, der wird zu deinem Konzept auch super gut passen und guck doch mal und was weiß ich. Und es geht halt aber einfach finanziell dann nicht. Und das ist dann immer so die Krux, wo ich mir dann wünschen würde, dass die großen Kaffeeröster, zum Beispiel ganz witziger Funfact, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Albert Darboven, also der Inhaber von der Firma Darboven, war der zweite in Deutschland, der eine Fairtrade-Kundennummer bekommen hat.
Aha, Funfact.
Im Kaffeebereich.
Okay. Hart,
oder? Wusstest du das? Ich wusste das nämlich nicht. Das hat mir mal jemand erzählt. Und ich würde mir einfach tatsächlich wünschen, dass die Großen ein Stück weit transparenter und nachhaltiger werden in den Bereichen, wo sie es können. Und ich würde mir wünschen, dass die Kleinen irgendwie, also ich habe auch viele kleine Kaffeeröster, die sagen, du, ich röste für den Handel, weil das ist für mich irgendwie entspannter, wollen aber dann doch immer irgendwie in die Gastro rein, weil natürlich die Abnahmemengen gut sind. Und sind aber dann ein Stück weit nicht bereit, auch diesen Gastroweg zu gehen, also diesen Support zu bieten oder halt dann eben das 15 Mal nochmal zu erklären, wenn man eine Mühle einstellt. Und da würde ich mir echt wünschen, dass so ein bisschen die Schere, die so sehr weit ist, ein Stück weit zusammengeht.
Ja, also auch das mit der Mühle einstellen, was ja einfach ein Thema ist, was halt für viele Gastronomen kein Thema ist. Dass viele kleine Röster auch nicht so richtig verstehen, dass so eine super Light Roast Single Origin Röstung vielleicht auch nicht für alle Gastronomien geeignet ist. Und das, also ich würde mich zum Beispiel jetzt mit meiner eigenen kleinen Rösterei niemals darauf beschränken, nur so super Light Roast Espressi oder sowas zu machen.
Ja.
Weil damit erreiche ich ja niemanden. Weil es ist ja total schön, dass ich so meine Kaffee-Nerd-Freunde und sowas habe und dass wir uns untereinander Kaffee schicken und das alle probieren und alle genau wissen, wo der Kaffee herkommt und so. Und dass der irgendwie super special fermentiert ist und so weiter. Aber damit erreichst du ja niemanden. Es darf einfach nicht zu speziell sein. Also machst du doch lieber als kleine Rösterei einen eher dunklen Blend, der deinen Freunden vielleicht jetzt nicht unbedingt schmeckt, der aber 95% der Kaffeetrinker schmeckt. Und
zumindest wenn du in die Gastro willst.
Genau. Und deine Gastronomen, die kommen damit klar, weil der einfach nicht so krasse Schwankungen hat. Weil der leicht einstellbar ist. Weil es dann nicht so schlimm ist, wenn irgendwie heute
mal nicht genau perfekt.
Ja, genau, wenn das einfach mal nicht ganz, ganz perfekt abgestimmt ist. Andererseits,
sehe ich auch so.
Also ich glaube, da geht es halt, wie du sagst, halt vor allem um größere Gastronomen und vielleicht auch Ketten oder so, die vielleicht aber andere Möglichkeiten hätten, ne? Die irgendwie das ein bisschen regionaler gestalten könnten oder so und in jeder Region mit einem anderen Röster zum Beispiel zusammenarbeiten.
Was 25 aber Hours hat das zum Beispiel mal so gemacht. Ich weiß nicht, ob die das immer noch so machen, aber die haben das mal so gemacht, die Kette, ne? Also die Hotelkette.
Ja, ich glaube, die machen das auch noch so. Wenn mich nicht alles durchlässt. Ja. Auf jeden Fall, das finde ich zum Beispiel total sinnvoll. Und Gastronomen sollten halt auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, so eine Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine zum Beispiel im Laden stehen zu haben. Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, in dem anderen Podcast, den ihr auch unbedingt anhören müsst. dass, naja, wenn ihr da eine Siebträgermaschine in eurem Laden stehen habt, dann müsst ihr damit halt auch umgehen können. Und da ist es dann halt auch einfach schöner, wenn ihr schon so eine super teure Maschine dahinstellt, dass ihr da auch super guten Kaffee drin habt.
Ja.
Die weil sonst könnt ihr euch das sparen. Das
Produkt.
Ja, total.
Ja. Ja. Das ist auch so ein großer Punkt, den ich sehe. Also ich habe es ja vorher schon mal kurz angeteasert. Ich finde es dann immer schade, wenn ich höre so, ja, Kaffee ist halt nur ein Nebenprodukt in der Gastro. Und das sehe ich halt gar nicht so. Ne? Also ich habe es ja vorher schon angesprochen. Und das ist halt was ich an den Specialty-Coffee-Shops einfach total bewundere. Die behandeln ihr Produkt halt mit so viel Liebe. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen in der Gastro. Da wird ja nur die Kaffeemaschine gehatet, wenn es mal nicht passt, so gefühlt. Mhm. Aber dass es ein Produkt ist, also Sarah Nuru kennst du vielleicht auch, die hat ja auch den Nuru Coffee rausgebracht. Und die hat mal was ganz Tolles gesagt und sie hat gesagt, hey, wir sollten dankbar sein für die Menschen, die den Job vor Ort in den Anbaugebieten machen, weil hätten wir die nicht, hätten wir den Kaffeegenuss, so wie wir ihn heute kennen, gar nicht. Ja. Und zwar gar nicht. Und da ist mir, also ich meine, ich würde jetzt nie behaupten, dass ich irgendwie ausbeuterisch vorgedacht hätte oder so, ne? Aber da ist mir nochmal so ein richtiger, boah, wie so ein Brocken von den Augen gefallen. Man kann nicht mal Schuppen sagen, sondern wirklich Brocken. Weil ich mir echt dachte so, was würden wir eigentlich machen, wenn diese Menschen ihren Job nicht machen würden?
Ja.
Dann hätten wir einfach nicht Kaffee in der Fülle zur Verfügung, wie wir ihn jetzt hier haben. Und die Arbeit da vor Ort ist richtig, richtig krass. Also jeder, der sich mal mit gewissen Picking-Methoden da irgendwie beschäftigt hat und sich mal anguckt, wie viel die da in der Stunde picken müssen oder am Tag und was sie dafür bekommen, was das für körperliche Arbeit ist. Also ich war einen Tag im Sommer mal bei 30 Grad auf dem Erdbeerfeld. Dumme Idee.
Mhm.
Hey, nach 2 Stunden hatte ich keinen Bock mehr.
Ja. Ja, und voll. Und das ist halt auch so, dass also man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, wo man seine Argumente für irgendwas herholt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich kann meinen Kaffee hier nicht für mehr als 2 Euro verkaufen, weil die Leute kaufen das dann nicht mehr. Ja, aber du kannst auch einfach nicht so super billigen Kaffee einkaufen, weil sonst überleben am anderen Ende der Welt Menschen nicht.
Menschen nicht. Ja.
Und es kann halt nicht sein, dass, obwohl ein Siegel drauf ist, das Kilo 6 Euro kostet. Das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren, dass 1 Kilo so wenig Geld kostet, weil überleg doch schon mal alleine, was das für einen Weg zurückgelegt hat. Damit ist dann
schon mal was nicht in Ordnung. Du musst ja auch die Kaffeesteuer abziehen. Ja. Ja, also das haben ja auch viele nicht auf dem Schirm. Da ist ja noch 2,19 Euro Kaffeesteuer drauf, ne? 2,19 Euro sind es immer noch so viel?
Ja. Ja. Pro Kilo. Das ist abgefahren. Das kann halt, also da muss halt ein bestimmter Preis für gezahlt werden. Und, und ich glaube auch, dass es, dass Menschen viel mehr zahlen würden, als man sich das oft vorstellen würde.
Ja.
Und wahrscheinlich wird es nämlich nach diesem Jahr auch wirklich nochmal anders aussehen. Ich würde allen empfehlen, die Preise ordentlich anzuziehen, weil die Leute wirklich einfach langsam die mehr Wertschätzung für Gastronomie bringen müssen.
Das ist auch so. Also ich habe heute einen ganz tollen Post gelesen, den kann ich gleich mal mit euch teilen. Eine Studie hat die Deutschen befragt, was sie am meisten vermissen und was sie als erstes machen werden, wenn sie wieder raus können.
Mhm.
Und ich dachte, Punkt Nummer 1 wird sein, Freunde treffen. Nein, das war nur Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 1 war in die Gastronomie gehen.
Ja.
Also das ist echt so ein Punkt, wo ich sage, hey, liebe Gastronomen, ihr dürft aufwachen. Also ihr dürft euch von euren günstigen Preisen, und das ist ja nicht überall so, ne? Aber es gibt ganz oft dieses meine Gäste bezahlen nicht mehr Mentalität. Da habe ich auch ganz viele Folgen zu dem Thema auch schon aufgenommen und immer wieder gesagt, am Ende des Tages ist es auch ganz viel ein eigener Glaubenssatz, was du denkst, was Leute bezahlen und wie du selber Dinge wertschätzt.
Und wenn Gastronomen, wie du dich selbst wertschätzt.
Genau, ja. Ja, das hat ein Gastronom von mir auch gesagt, der ist auf dem Land draußen, relativ weit draußen, das ist ein Kunde von mir, macht mega gute Küche, aus seinem Dorf kommt keiner, aber aus ganz Deutschland und ganz Europa kommen Menschen. Der hat keine Sterneküche oder irgendwas, ne? Aber wirklich, wirklich gute Küche. Und er sagt auch, am Ende des Tages musst du selber dahinter stehen. Wenn du nicht dahinter stehst, wird es kein anderer tun. Und dann wirst du dauernd Diskussionen haben. Und das kann ich nur bestätigen. Ich stehe so hinter meinen Kaffeemaschinen. Ich habe keine Preisdiskussion in der Regel. Klar, ab und an gibt es das mal. Aber wenn du wirklich selber überzeugt bist von dem Produkt, was du hast und darüber auch erklären kannst und erzählen kannst und sagst, du pass auf, der kommt aus, Ecuador und wir kaufen den so und so ein und der wird so und so angebaut und der wird so und so aufbereitet und der ist deswegen besonders magenschonend und was weiß ich, ist jetzt mal völlig egal, dann hast du ja eine ganz andere Möglichkeit, auch den Leuten zu erklären, warum sie dafür Geld bezahlen sollen. Also es reicht meiner Meinung halt auch nicht zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt einen kleinen Röster und stellen das Ding ins Regal, weil am Ende des Tages kauft ein Kunde nur, wenn er einen Mehrwert hat. Und die Tüte im Regal ist kein Mehrwert.
Mhm. Ja, und wie du halt sagst, du musst da halt selbst dahinter stehen. Und ich glaube auch, wenn du, sagen wir mal, du hast jetzt von einem Großkonzern, von einem Großröster deinen Kaffee in der Mühle, wenn du da jetzt anziehst und sagst hier, schlag mal einen Euro drauf, natürlich finden die Leute das dann doof, weil du hast ja auch nichts verändert. Du bietest denen ja dadurch auch nicht mehr. Aber wenn du wechselst zu einem kleinen Unternehmen, zu dem die Leute vielleicht dann sogar auch noch einen Bezug herstellen, hast du quasi doppelt gewonnen. Du hast nämlich für ein anderes kleines Unternehmen, hast du vielleicht potenzielle neue Kunden gefunden und du hast einen persönlichen Bezug zu dem Kaffee, zu den Leuten, die den geröstet haben, hoffentlich auch zu den Leuten, die den angebaut haben. Und das hast du halt bei einem Großröster nicht.
Nee, absolut. Also da gebe ich dir total recht. Und der Witz ist ja tatsächlich, dass du gar nicht einen Euro hochgehen musst. Also ich meine, das ist auch das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Ich habe es ja vorher schon angesprochen. Dinge, die ich in der Gastro immer wiederhole. Mhm. Es lohnt sich total, in einen besseren Kaffee zu investieren, also in einen höherwertigeren Kaffee. Weil die Marge im Kaffee so groß ist. Man sagt ja ungefähr, mit jeder Preiserhöhung im Kilo ist ungefähr 1 Cent pro Tasse. Das bedeutet, wenn du jetzt nicht 15, sondern 20 Euro für dein Kilo bezahlst, bedeutet das 5 Cent pro Tasse Unterschied. Ja. Und jetzt seien wir mal ganz ehrlich, wer von uns ist nicht bereit, für eine bessere Tasse Kaffee 5 Cent mehr zu bezahlen?
Ja, voll. Und das möchte ich wirklich mal sehen. Und wenn es halt wirklich besserer Kaffee ist, wird halt auch mehr Kaffee getrunken.
Ja. Ja. Klar, ich meine, ich möchte gar nicht sagen, es gibt immer Nischen, wo das nicht geht. Ich erinnere mich daran, ich war mal im Ruhrgebiet, damals noch bei meinem letzten Job in der Bäckereikette und die meinte, ich würde gerne ihren Kaffee nehmen. Aber ich habe genau in den ersten 2 Wochen des Monats Geschäft und danach bricht mir das Geschäft ein. Und dann habe ich sie gefragt, woran liegt das? Dann hat sie gesagt, das liegt daran, dass wir ein sozialer Brennpunkt sind. Alle meine Filialen sind an einem sozialen Brennpunkt. Die Leute haben nur in den ersten 2 Wochen Geld und danach ist vorbei.
Aha.
Und ja, die geben halt die Arbeitslosengeld in den ersten 2 Wochen und danach ist halt nicht mehr drin.
Schon. Ja, ja.
Mhm. Und da darf man auch den Blick manchmal nicht drauf verlieren und dass es auch Menschen gibt, die sich vielleicht nicht oft Kaffee draußen trinken leisten können und da möchte ich jetzt auch nicht so hochnäsig sein und sagen, naja, das kann ja jeder umsetzen, das stellt euch mal nicht so an. Aber ich sage mal, der durchschnittliche Gastronom, durchschnittlich nicht im Sinne von Qualität, sondern von wirklich nur Menge an Gastronomen, da glaube ich schon, dass der Durchschnitt von denen wirklich mehr Geld in Kaffee investieren kann und das auch gewertschätzt bekommt, wenn er es richtig kommuniziert oder sie.
Ja, ja, also dein Punkt bringt mich auch gerade auf das, was ich manchmal so schwierig am Specialty Coffee und dieser ganzen Szene finde. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass es halt manchmal ein bisschen schwierig ist, dass Spezialitätenkaffee und die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sich irgendwie zu was erheben, was völlig absurd ist, wenn man bedenkt, dass es nur in Anführungsstrichen um Kaffee geht. Also,
ja, weil, das, was du meinst.
Also klar, du und ich, wir machen das hauptberuflich, wir machen das, also wir haben da richtig Bock drauf, wir lieben Kaffee, wir lieben Gastronomie und wir haben Bock, dass das einfach richtig gut läuft, dass ein gutes Produkt über die Theke geht.
Total.
Aber die meisten, die Kaffee trinken, die trinken Kaffee und dann ist es auch erstmal egal, was irgendwie dahinter steckt und das ist halt auch total in Ordnung. Und wenn wir halt mit unserer Waage um die Ecke kommen und sagen, hier, du musst aber den Espresso am besten auch einmal am Tag oder am besten auch ein bisschen öfter am Tag wiegen, die gucken dich halt mit großen Augen an. Und das sind
und fragen, ob du nicht ganz dicht bist.
Genau, und das sind aber die Leute, bei denen man halt ansetzen muss. Und bei denen, zu denen gehst du halt nicht und sagst denen noch so, am besten stellt ihr neben eure Siebträgermaschine jetzt auch noch eine Filterkaffeemaschine. Und wie wär's, wenn ihr auch noch den Kaffee mit der Hand aufbrüht? Weil dann, wow, dann wird es richtig gut. Und Vollautomaten würde ich euch halt überhaupt nicht empfehlen. Es geht halt immer voll darum, mit wem du sprichst und woher diese Leute, woher die kommen. Was sie damit überhaupt anfangen können. Weil nicht jeder sollte eine Siebträgermaschine im Laden haben und nicht jeder sollte den Filterkaffee von Hand aufbrühen. Weil ein Filterkaffee aus der Maschine ist viel geiler als ein schlecht aufgebrühter mit der Hand.
Ja, total. Und da geht es noch viel weiter, ne? Also ich meine, du hast jetzt ja wirklich noch die netten und harmlosen Beispiele angesprochen und versteht mich da auch bitte echt nicht falsch. Das ist auch so ein bisschen im Arsch gerade auf so gefühlt einem Drahtseil hier. Also wenn du weißt, was ich meine, ich finde beide Seiten total wichtig und total spannend, aber sowas zum Beispiel wie, ich habe das mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gesehen habe, ich glaube sogar auf Instagram, da war auch ein Barista, der quasi den Leuten beibringen wollte, wie man besseren Kaffee macht, ne? Und dann hat der erstmal gelevelt, also für alle, die nicht wissen, was das ist, der hat quasi das Kaffeemehl immer so vorsichtig platt gemacht, indem er da so wie eine Art Temper drüber gedreht hat. Dann hat er nochmal einen anderen Temper benutzt, um dann nochmal zu tempen und hat dann nochmal ausgerechnet die Ratio, wie das dann durchgelaufen ist. Wo ich mir dann nur dachte, ich habe mir das so angeguckt und dachte mir, das ist auf jeden Fall interessant, dass du irgendwie nochmal 0,2% besseres Aroma rausbekommen hast, aber ich wäre dankbar, wenn bei mir in der Gastro überhaupt getempt wird.
Ja.
Gastro sollte besser tempen und wäre schön, wenn sie sich etwas abschauen würden von den Specialty-Coffee-Shops, die es sehr genau nehmen. Aber liebe Specialty-Coffee-Shops, ich bin dankbar, wenn die Gastro überhaupt tempt. Und wenn sie verstehen, okay, es ist wichtig, gerade zu tempen und sich Mühe geben, das gut zu machen. Und dann muss das auch in Anführungsstrichen in Ordnung sein oder gewürdigt werden, auch wenn das nicht 120% ist. Und das würde ich mir dann schon auch wünschen.
Ja, und da ist es dann halt auch wichtig an die Leute, die halt nicht tempen, denen dann halt nicht mit einem, also da dann halt nicht mit so einem
angewiderten Gerät. Blick.
Ja, und halt dann auch nicht so, ja, und am besten benutze noch das und das und das und hiermit kannst du dann noch Channeling verhindern und hiermit wird deine Extraktion irgendwie aufs allerhöchste Level getrieben, sondern diese eine simple, wirklich wichtige, dieser eine wirklich wichtige Handgriff, das Tempen, das zeige ich dir jetzt einmal. Und dann ist auch erstmal gut. Und dann müssen wir nicht noch weitergehen. Dann ist das genau das, was wir heute machen. Und dann wäre es cool, wenn du das durchziehen würdest. Aber wenn du da halt kommst und sagst, ja, also es wäre ganz toll, wenn du dir jetzt vielleicht auch noch als Gastronom noch ein paar Geräte dahinstellen würdest, die das irgendwie noch besser machen. Es geht halt dann, geht halt schnell irgendwie so ein bisschen zu weit. In diesen speziellen Fällen. In diesen speziellen Fällen. Weil wenn du, wenn du eine Rösterei hast oder halt so ein Specialty-Coffee-Shop und wirklich Bock darauf hast, dass alles richtig akkurat ist und dass die Leute den allerbesten, geilsten Kaffee bei dir bekommen, dann ist das total cool, wenn du das machst. Und wenn du deine Leute, also wenn du wirklich auch nur Leute in diesem Laden stehen hast, die voll Bock darauf haben, die absolut akkurat immer arbeiten, dass da wirklich immer ein perfektes Ergebnis rauskommt, voll geil. Und auch bei so Barista-Meisterschaften und sowas, da kommen manchmal so geile Sachen bei rum, die auch für die Gastro wiederum total hilfreich sind.
Absolut.
Die aber halt in diesen Rahmen reingehören und sich halt manchmal vielleicht nicht so wichtig nehmen sollten.
Ja, ich glaube, also das ist wirklich so ein bisschen der Punkt, den du gerade ansprichst. Also ja, ich glaube, jeder kann immer Dinge besser machen und das heißt auch für mich nicht, dass man, wie soll ich jetzt sagen, Schludereien hinnehmen sollte. Zum Beispiel Unsauberkeit in der Gastronomie an der Kaffeemaschine finde ich ganz schlimm. Und da kriegt jeder Specialty-Coffeeshop-Besitzer wahrscheinlich, dem dreht's alle Haare und Zehennägel auf. was ich da schon erlebt habe. Und das ist auch für mich ein Punkt, wo ich sage, schaut euch mal ein bisschen was von den Coffeeshops an, wie sie ihre Kaffeemaschine behandeln. Ne? Das ist das Herzstück, die Königin in diesem Laden. Ohne die funktioniert da gar nichts da drin. Mhm. Aber auf der anderen Seite wünsche ich mir oft so ein bisschen weniger belehrenden, hochnäsigen Umgang sozusagen. Ja. Sowohl mit der Gastro, also quasi Specialty Coffee Shop versus das Café, was halt daneben ist, was halt vielleicht keine Slayer hat, sondern nur eine Lasan Marco Maschine, die noch nicht mal eine Multiboiler Maschine ist. aber auch mit den Kunden. Also was ich auch festgestellt habe, was ich ganz, ganz schockierend finde, ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast. Ich arbeite ja auch viel mit, also sowohl mit Gastronomen, die zur Einstellung zu mir kommen, als auch mit Menschen, die privat Kaffeemaschinen bei uns kaufen, bei der Kaffeegruppe. Mhm. Und ganz häufig frage ich die Menschen, und lass uns mal zusammen die Mühle einstellen, probier mal, wie schmeckt die denn so? Und dann sagen die gleich, nee, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ich bin da kein Profi drin. Mhm. Und dann frage ich manchmal so, ja, aber du kannst doch auch ein Bier trinken und mir sagen, ob das schmeckt oder ein Schnitzel oder whatever. Also du hast ja eine Meinung zu Dingen und du hast auch Geschmacksnerven, wenn du nicht gerade Corona hattest. Also kannst du mir ja auch sagen, ob du das grundsätzlich magst oder nicht. Blöd gesagt. Und dann frage ich manchmal, woran das liegt, dass sie glauben, dass sie das nicht beurteilen können. Und dann kommt ganz häufig so, ja, weil die anderen, die können das ja alles viel besser und mein Shop sozusagen, wo die halt hingehen und ihren Kaffee trinken, da hat der Barista voll die Ausbildung und der kann das beurteilen und der erzählt mir dann immer alles und so. Und dann denke ich mir so, Mann, wie schade ist das eigentlich, dass Leute, auch Endkunden, also sowohl Gastronomen, die das Gefühl haben, sie können nicht einschätzen, ob der Kaffee für sie schmeckt oder nicht, aber auch Endkunden. Weil eigentlich wollen wir doch alle, dass die Kunden vielleicht nochmal in den Coffeeshop kommen und sich da einen Kaffee auch für zu Hause kaufen, weil sie halt nicht jeden Tag vielleicht in den Coffeeshop kommen können.
Ja.
Und aber es ist so schade, wenn man die Leute verprellt im Sinne von, ich bin der große König. Und nur ich kenne mich aus, genauso wie Konditoren zum Beispiel manchmal. Kurzer Hinweis dazu, die halt auch irgendwie andere Kuchen schlecht machen und sagen, ne, nur Konditorware ist gute Ware. Ich liebe Konditorkuchen, brauchen wir auch nicht reden, aber es schmeckt auch Marmorkuchen gut, ne? So.
Ja.
Und einfach so ein bisschen, ich glaube, leben und leben lassen, das trifft es vielleicht auch ganz gut. Und sich ein Beispiel immer am anderen nehmen und sich so ein bisschen was abschauen, so wie wir jetzt auch gerade drüber sprechen.
Ja, also so eine Zugänglichkeit einfach bewahren. Und was halt in der Gastro eigentlich das Allerwichtigste ist, also ich sage auch immer, also ich gehe auch in viele Cafés, in denen ich weiß, dass der Kaffee jetzt nicht so Bombe ist, aber wenn die Atmosphäre und der Service und sowas stimmt, dann ist das auch für mich ein richtig geiles Erlebnis und dann mag ich das auch, dann gehe ich auch wieder hin. Und das fehlt halt manchmal, also es haben halt auch viele das Gefühl, dass sie in bestimmte Läden nicht reingehen möchten, weil sie sich da vorgeführt fühlen oder so. Und das kann ich bestätigen aus der Sicht als Kollegin neben jemandem, der mit Kunden so spricht, als würden die aus einer anderen Welt kommen. Und das, das ist halt so, das ist so schade. Weil ich glaube nämlich, viele im Specialty-Coffee-Bereich können sich halt sehr viel aus der Gastronomie abschauen, was halt Gastro und Service angeht. Weil die meisten sind halt so Quereinsteiger. Auch so in der Gastro sind viele Quereinsteiger und so.
Total.
Ich, die halt eine Systemgastronomie-Ausbildung hat, ich merke halt super oft, dass da manchmal einfach dieses auch so technisches Know-how, was den Umgang mit Kunden und Menschen? Gästen angeht, mit Menschen angeht, dass das manchmal so ein bisschen fehlt. Also weil man lernt halt in so einer Ausbildung ja schon Handgriffe und Umgänge mit den Menschen.
Spannender Einblick von dir.
Ja, also das fehlt
mir halt manchmal. Mir ist leider auch schon passiert, ich war, und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich jetzt mit Kaffee gar nicht auskenne. Ja, ich bin kein Coffee-Crack, so wie du, würde ich behaupten. Aber ich kenne mich schon ein bisschen aus und ich war in einem ganz gehypten Coffeeshop mal in Berlin, schon einige Jahre her, und habe mich voll drauf gefreut. Dachte mir, ach cool, und ich mache jetzt eine Coffee-Trendreise durch Berlin und mega, und habe mich echt drauf gefreut. Große Hauptstadt, und bin da rein und habe mir einen Espresso bestellt, dachte mir, geil. Habe den beim damaligen Chef getrunken. Und ich weiß noch, der war so sauer, dass ich wirklich dachte, mir rollt es die Zunge außen hoch. Mhm. Kennst du bestimmt, ne? Wenn du Kaffee trinkst und der ist so, so fruchtig. Und ich habe mir dann gedacht, okay, hätte ich vielleicht doch lieber was mit Milch bestellt, dann wäre die Säure so ein bisschen weggegangen. Und dann kam halt der Barista und hat mich halt gefragt, so, und, wie war der Espresso so? Und ich so, boah, du, für mich war der echt ein Ticken zu sauer. Also ich mag es nicht so gern fruchtig, aber legitim. Ich hätte ja mal fragen können. Ja. Ich hätte mal fragen können und hätte sagen können, hey, hast du auch was nicht so Fruchtiges? Und anstatt zu sagen, ah, oh Mensch, ich mache dir noch einen, probier mal die und die Sorte, wir haben dann Dark Roast, whatever, ist ja egal, hat er mir nur um die Ohren gehauen, naja, bist ja selber schuld, wenn du hier einen Espresso bestellst, wir sind ja auch für Filterkaffee bekannt.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Boah, und ich saß Ciao. So da und dachte mir so, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Hm. Boah, krass, also so, ich war wirklich richtig sprachlos und ich weiß, das wäre mir in der Gastro in der Regel nicht passiert. Zumindest, wenn ich da irgendwo mal einen wirklichen Espresso moniert habe, was ich ab und an dann wirklich tue, wenn er ganz schlimm ist, dann kriege ich meistens noch einen Schnaps oder irgendwas. Meistens zwar kein Kaffee mehr, aber einen Schnaps oder irgendwie eine Entschuldigung oder whatever, irgendwas.
Ja. Ja.
Ist ja auch egal. Und da glaube ich, ist tatsächlich bringst du mich auch gerade auf den Gedanken, dass das Ziel in der Gastro wirklich ist, so viele wie möglich Kunden glücklich zu machen. Egal, wie das aussieht, ne? Also, ich sag mal, Gast ist König und Kunde ist König. Das wird, glaube ich, in der Gastro noch ganz, ganz oft ganz hochgelebt, auch wenn der Kunde nervig ist oder weiß was ich was ist, doof ist, wird dem Kunden halt oft irgendwie versucht, noch entgegenzukommen. Und das ist vielleicht auch manchmal falsch, muss man auch sagen. Also, man sollte sich auch nicht immer nach jedem richten, aber quasi belehrend zu sein oder Kunden zu dissen dafür, dass sie den eigenen Geschmack nicht mögen, das fand ich auch echt, echt krass.
Ja, weil das ist so schade, weil du wärst halt, du hast ein Feedback gegeben, du hast ein ehrliches Feedback gegeben, was ja total geil ist. Und das wäre ja die Möglichkeit gewesen, dich vielleicht doch für dieses Getränk zu gewinnen.
Weißt ja, du,
weil
natürlich.
Er hätte ja, weil wenn das der Espresso so ist, wie die den da zubereiten und wie die den perfekt finden, weil sonst hätten sie den ja so nicht rausgegeben.
Dann richtig.
Kann man doch auch einfach sagen, so, ja, hey, ist kein klassischer Espresso, ist schon klar, aber wir machen das so und deshalb schmeckt der so und so und der soll so schmecken. Ganz andere Geschichte.
Genau, probier doch nochmal, guck mal, ob du da so ein bisschen Blaubeere rausschmecken kannst oder pass mal auf, ich mach dir den als Cappuccino, dann hast du so ein super leckeres, weil ich zum Beispiel im Cappuccino liebe ich Specialty Espresso, sage ich jetzt einfach mal.
Schön samt.
Ja, genau, weil das so, das ist nicht immer so eine K.O.-Klatsche, wie beim italienischen Cappuccino manchmal. Und das mag ich so, so gerne. Und ja, ich werde den Laden nie wieder betreten, weil ich mir echt denke, nee, also die 3,50 für mein Espresso kann ich auch woanders lassen. Echt. Ja. Ja. Und das Problem ist wahrscheinlich, dass er hätte mir auch wirklich helfen können und sagen können, hey, nimm halt mal ein bisschen Zucker oder so oder eben ein bisschen Milch für den Milchschaum, für den Espresso. Das nimmt so ein bisschen die Säure, aber auch das ist ja häufig in Specialty-Coffee-Shops verpönt, ne? Also, dass man seinen Kaffee nicht mit Milch und Zucker probiert.
Ja, und ich finde es immer wichtig, alles so probieren, wie du es halt normalerweise trinkst. Oder wie
richtig,
du's irgendwie
sonst schmeckt er dir nie.
Ja, ja, voll. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein ganz gutes Schlussplädoyer, wenn ich hier jetzt mal die Zügel in die Hand nehmen kann.
Super gerne.
Weil, also Specialty Coffee auf jeden Fall, also das ist halt schon die Zukunft, die wir irgendwie im Kaffee ansteuern sollten. Aber es geht halt immer in allem darum, die Dinge zugänglich zu machen und zu sprechen und sich auszutauschen und nicht das eine verteufeln und es gibt halt nicht das eine Nonplusultra, sondern wenn du wirklich möchtest, dass dein Kaffee nachhaltig ist und dazu auch noch schmeckt, dann müssen halt alle zusammenarbeiten, weil nur mit Specialty Coffee und nur mit saurer Plörre veränderst du halt nicht, wie Leute auf Kaffee zugehen.
Ja,
du veränderst es nur, indem du den Geschmack, den die Leute gerne haben möchten, wenn du den mit einem fair gehandelten, nachhaltigen Kaffee, wenn du den Geschmack der Leute damit triffst, dann kannst du auch in die Richtung gehen, dass du vielleicht den Geschmack auch ein bisschen veränderst. Aber nur zu sagen, so ja, hier, der ist direkt gehandelt und der ist super light roast und so trinken wir den und das ist der einzige perfekte Kaffee, das ist absoluter Scheiß.
Ja, ja. Sehe ich genauso. Danke für dieses wunderschöne Schlusswort. Ich glaube, beide Parteien können sich sehr viel voneinander abschneiden. Die eine Seite von der anderen, was Qualität, Wertschätzung, Nachhaltigkeit betrifft. für das Produkt an sich und für alle, die damit zusammenhängen. Und die anderen dürfen gerne ein bisschen den Horizont öffnen für alle, die noch nicht ganz so perfekt sind. Und ich glaube, dass das hilft auf jeden Fall beiden Seiten. Und ja, bitte nehmt nicht alles auf die Goldwaage, was wir jetzt heute auch hier besprochen haben. Es ist nicht jede Gastro so, nicht jeder Specialty Coffee Shop so. Aber ich glaube, ihr wisst alle, was wir meinen. Und in diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich, Anna. Und ich würde dich bitten, zum allerletzten Schluss mir noch kurz drei kleine Kaffeeröstereien zu sagen, wo du sagst, hey, das sind deine Favorites, die sollten wir auf jeden Fall verlinken für die Gastronomie.
Oh oh, also auf
erwischt.
Also auf jeden Fall Giovanna Kaffee.
Klar.
Ist ja klar, ist ja klar. Wir sind ganz neu und wir freuen uns auch über Gastrokunden, sehr gerne sogar. Und boah, das ist echt super, das ist ein bisschen gemein. Eine Herzensrösterei ist das Café Surium in Fürth bei Nürnberg.
Mhm.
Die ganz tolle Menschen.
Schaue ich mir auf jeden Fall an.
Und ja, wenn es wirklich um Transparenz im Kaffee-Business geht, dann sind Vote Coffee aus Berlin ein riesengroßes Vorbild. Und auch der, also das sind Philipp und Laurel, die das machen. Und Philipp ist so krass engagiert, was Kaffee-Transparenz und Community angeht. Ja, genau. Also Vote Coffee, cool. Kaffee Surium und natürlich am allermeisten Giovanna Kaffee.
Klar. Werde ich alles verlinken. Natürlich Giovanna vorne und hinten. Mhm. Nochmal.
Bitte.
Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass das Gespräch so cool war. Und ich hoffe, ihr liebe Gastronomen, ihr konntet da einiges mitnehmen. Springt auch gerne, wie gesagt, zu Anna nochmal rüber in den Kaffeesahne-Podcast. Ich finde übrigens den Namen so mega. Das weiß ich jetzt noch, als ich damals begonnen habe, für meinen Podcast zu recherchieren. Hört euch da mal ein bisschen um. Da sind wirklich spannende Geschichten dabei und eben auch eine Geschichte über meine persönliche Coffee-Story. Und sag danke, Anna, und bis ja später, wenn wir uns gleich wieder hören.
Yes, bis später. Danke dir.
Ciao.
Und euch gut. Fürs Zuhören. Tschüss.
So, das war die Folge mit der lieben Anna vom Kaffeesahne-Podcast über das Thema Specialty Coffee Shops versus Gastro, was die beiden Parteien voneinander lernen können in puncto Kaffee. Ich hoffe, auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen kritischer war als so manche Male, hat sie euch gefallen und ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und wenn ihr euch Teil 1 über mich anhören wollt, also Teil 1 quasi unseres Crossover-Podcasts bei der Anna, dann springt doch mal rüber zum Kaffeesahne-Podcast. Ja, und hört euch Teil 1 an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Da teile ich sehr viel Privates mit euch. Und auf der anderen Seite würde mich sehr interessieren, was ihr über das Thema Specialty Coffee Shops versus Gastro sagt. Kommentiert da gerne auch den Post in den sozialen Medien, sowohl auf Instagram als auch Facebook findet ihr meinen Account unter 9-bar-podcast. Und da gibt es einen Post zu der heutigen Folge und da würde mich eben mal sehr interessieren, was denkt ihr über das Thema Kaffee im Specialty Coffee Shop Bereich und eben in der Gastro? Was ist da euch bisher so aufgefallen? Wo trinkt ihr lieber Kaffee? Das würde mich auch mal interessieren. Genau, und wie steht ihr einfach zu dem Thema und ob ihr was ändern wollt? In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr einmal rüberspringt und mir die Tasse haut. Wie gesagt, 9-bar-podcast auf Instagram und auf Facebook. Bis zur nächsten Folge. Ciao!